Ja, wir sind ja im Wiener Kaffeehaus und als solches laufen wir nicht jedem Trend hinterher. Aber Veganismus ist für uns kein Trend mehr, es ist eine Einstellung und auch eine bewusste Einstellung der Menschen geworden.
Aber das war wirklich der Grundgedanke, also dieses, ich will das eigentlich haben, weil mir ist ganz wichtig und ich will nicht verzichten und um das ist gegangen und da geht es nicht um gut oder schlecht, Alternative oder nicht Alternative, sondern es gibt halt eine tierische Variante und es gibt halt auch pflanzlich. So, für mich, wenn mich wer gefragt hat, wo willst du hin vor 5 Jahren, ich will zum Landmann.
Ihr hört essentiell, was auf den Teller kommt. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert und bewertet ihn beim Podcast-Streamer eures Vertrauens und empfehlt ihn auf Instagram und Co. weiter. Vielen Dank dafür. Und jetzt geht's los mit der heutigen Episode. Herzlich willkommen bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Ich sitze heute hier auf der Terrasse vom Café Landmann im 1. Bezirk in Wien. Ausnahmsweise mit 2 Gästen, beziehungsweise eigentlich bin ich wieder zu Gast. Nadine Ruedel ist meine eine Gästin, Gründerin der Pflanzerei. Wir haben uns vor vielen, vielen Jahren kennengelernt, wo du mir deinen veganen Leberkäse, den Gustl, mal zum Verkosten gegeben hast. Und der ist auch ein bisschen heute im Mittelpunkt unseres Gesprächs. Hallo Nadine.
Hallo, danke für die Einladung, Ursula. Freut mich, dass man uns jetzt einmal persönlich und nicht nur der Gustl die persönlich kennt.
Genau, mein zweiter Gast oder unser Gastgeber eigentlich, Ferdinand Querfeld vom Café Landmann. Lieber Ferdinand, danke für deine Zeit.
Herzlich willkommen und danke, dass ich da sein darf. Und willkommen auf der Terrasse bei angenehmen 37 Grad heute.
Lauschigen 37 Grad, aber wir sitzen im Schatten. Es ist herrlich, es geht ein bisschen Luftzug und wir sind mit Fächern ausgestattet. Unser Gespräch ist ein bisschen entstanden aus einer anderen Podcast-Folge, die vor kurzem on air gegangen ist. Das war die Hotbox, eine Würstelstand-Intervention beim Radiokulturhaus. Und da hatte ich 2 Würstelstandbetreiber zu Gast. Und der René vom Scharfen René hat über eines deiner Produkte, Nadine, dort gesprochen. Daraus sind wir wieder ins Reden gekommen und haben gesagt, gehen wir doch ins Café Landmann, weil hier gibt's deinen Gustl auf der Karte. Ich muss dazu sagen, wir nehmen im Juni auf der Sommerkarte ist er nicht, aber er kommt dann wieder. Wir bekommen jetzt dann eine extra Bestellung quasi als Sonderservice. Lieber Ferdinand, vegan und Leberkäse ist ja sowas, wo die ersten meistens schon Schnappatmung kriegen und ansetzen, um zu sagen, aber Leberkäse kann ja nicht vegan sein. Wie oft passiert das bei euch, wenn er auf der Karte ist, der Gustl, dass du solche Reaktionen erlebst? Was sagen eure Mitarbeiterinnen? Wie geht's euch insgesamt mit veganen Produkten?
Ja, wir sind ja im Wiener Kaffeehaus und als solches laufen wir nicht jedem Trend hinterher. Aber Veganismus ist für uns kein Trend mehr, es ist eine Einstellung und auch eine bewusste Einstellung der Menschen geworden. Wird oft nachgefragt, das fängt ja an beim Hafermilch, beim Kaffee oder bei der Sojamilch, die es beide bei uns gibt und eben immer wieder zu veganen Mittagsmenüs und zu so typisch Wiener Produkten und da haben wir uns überlegt, was kann man den Leuten anbieten und wir haben ja gar keinen normalen Leberkäse auf der Karte, wir haben ja nur den veganen Leberkäse und von daher stellt sich die Frage nicht, welches man sich aussuchen darf und alle, die ihn probieren, sind super happy. Ich habe ihn ja auch schon ein paar Mal probiert, wir haben ja auch jedes Produkt geht ja durch eine rigorose Testphase bei uns. Wir kosten ja auch sehr gerne zu Hause. Und es kommt dann nur auf den Teller, was uns auch wirklich schmeckt. Und beim Gustl haben wir gesagt, das passt gut. Und dann gibt es mit Cremespinat und mit Röstl, so wie es dazu gehört. Und kommt im Winter super an.
Und jetzt Gäste, die den bestellen, weil du sagst, ihr habt keinen klassischen Leberkäse, also sozusagen das Urformat gibt es gar nicht. Aber ihr erklärt das sehr offensiv, dass das ein veganer Leberkäse ist, damit da keiner einen Schreckmoment hat, keine Ahnung. Oder wie geht's ihr damit um? Oder wie stelle ich mir das dann in der Situation vor?
Also man muss ja auch als Kellner und als Oberlandmann charmant sein und auch ein bisschen die Gäste einschätzen dürfen. Wissen die eigentlich, was die gerade bestellen oder sind sie dann überrascht vom Endergebnis? Wir schreiben es natürlich auf die Karte, klipp und klar und deutlich. Also lesen kann ja hoffentlich jeder, der zu uns kommt oder fast jeder. Aber auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind geschult, und erklären dann eben auch im Vorhinein, aha, den veganen Leberkäse, also nochmal herausgehoben, damit es da ja keine Missverständnisse geben kann. Aber ich glaube auch, der Leberkäse, den wir hier servieren, den veganen, der ist so gut, das weiß man gar nicht. Von dem her, wenn es jemand nicht weiß und ihn unabsichtlich bestellt und wir nichts davon erzählen, dann ist er, glaube ich, gar nicht so unhappy damit.
Mhm. und habt ihr den jetzt im Sortiment, weil die Nadina so gut verkauft? Oder weil du es vorher ein bisschen beschrieben, weil ihr einfach gesagt habt, okay, wir wollen unser Sortiment erweitern. Du hast angesprochen, auch die Pflanzenmilchersätze, da kommen wir nachher noch dazu, aber da hätte ich auch noch eine Frage. Oder weil ihr sagt selbst, ihr seid natürlich auch intensiv im, weiß ich nicht, Scouting von neuen Lebensmitteln für eure Karte und ihr seid drauf gekommen, dass es genau der Leberkäse ist.
Nein, wir kennen sie eigentlich aus dem Bootshaus in Altendonau, unserem wunderschönen Lokal am Wasser. Und da haben wir mit dem veganen Gansel begonnen. Mhm. Und das war unsere vegane Alternative zum klassischen Gansel im Oktober und November. Und das kam so gut an und du hast uns dann so viele...
Darf ich dich kurz unterbrechen?
Ja, genau.
Wir kriegen gerade erstmal du dein Getränk.
Mein Sohn
und
Zitronen.
Die Vorbereitung auch für den Gustl, der später noch zu uns kommt.
Ich darf jetzt das Besteck schon ein.
Danke sehr.
Wir bekommen eingedeckt. Okay. Kurz, ich mache kurz eine akustische Bildbeschreibung, was wir erleben. Wasser kommt auf den Tisch. Herrlich.
Schön.
Danke.
So.
Danke.
Bitte sehr.
Der junge Mann im Service kümmert sich sehr um uns.
Ja. Das kühle nass.
Danke. Sie schauen auf uns.
Bitte schnell trinken, solange es kühl ist.
Wir bemühen uns.
Dankeschön.
Bitte sehr.
Nun, die veganen Produkte kennen wir aus dem Bootshaus, wo die so gut angekommen sind. Und dann kamst du eigentlich zu uns und hast gesagt, hey, ich habe noch so viel mehr als veganes Gansel. Also eigentlich bist du die Verkäuferin, die zu uns gekommen ist. Und wir sind dankbare Einkäufer und haben gesagt, bring mal, was du hast. Und dann, das kam vom Würstel und eben auch bis zum Gustl. Und wir haben gesagt, das passt ja super zu uns. Und haben es probiert und wie gesagt, das kam toll an und wir haben es in allen Kaffeehäusern. Und das ist halt für uns eher ein Winterprodukt. Ja. Im Sommer bei 36 Grad ist es ein bisschen heftig. Aber im Sommer, im Winter, vom September weg bis April geht das super.
Nadina, es passt vielleicht gerade zu deinem Portfolio, das der Ferdinand ein bisschen aufgezählt hat. Du hast auf deiner Website stehen vegane Hausmannskost. Jetzt kann man sagen, das ist vielleicht, trägt vielleicht noch zur Irritation mancher bei, die so mehr so in der Betonfraktion unterwegs sind. Oder ist es vielleicht genau das, und es würde mich jetzt interessieren, worum es geht, dass vegane oder pflanzliche Alternativen oder ich sage jetzt einmal sehr technisch bewusst Nachbauten von Dingen wie Gansel, Leberkäse, Fisch, glaube ich, hast du auch, Würstel, den Riesenrainer, dass du genau in diesen Alltag und in das Normale einfach hinein möchtest. Weil es geht ja darum, dass ich sage, ich möchte einen Leberkäse essen, aber halt vielleicht kein tierisches Produkt. Erklär mir ein bisschen auf, was da dein Antrieb ist und wie dein Sortiment zustande kommt.
Also ich muss einmal vorweg sagen, ich komme nicht aus Wien, man hört es im Dialekt, aber wenn man mich nicht sieht, verrat sofort, wie ich rede. Ich komme am Land und für mich gehört zum Essen noch dieses nahbare Erlebnis beim Metzger. Ich weiß noch, und von dem her kommt dann auch diese Leidenschaft zur Hausmannskost und zur österreichischen Esskultur am Ende des Tages. Für mich war es noch so, mein Papa hat viel gearbeitet als Kind, ich habe ihn sehr selten gesehen, aber am Freitag war es uns heilig, wir haben uns bei unserem Metzger ums Eck ein Leberkässemmel geholt. Und ich weiß noch, ich bin dort reingegangen, man hört, kennt sie die Glocken, wenn du reingehst, damit einmal gleich eine Verkäuferin kommt, dann das Rascheln und die Frage, darf es noch ein bisschen mehr sein? Das gehört für mich dazu und es war halt immer der Leberkäse, der auch meine Familie oder mein Papa und mich halt verbunden hat. Und wie ich meine Ernährung dann umgestellt habe, ist mir als Erster aufgefallen, dass ich diese liebgewonnenen Gewohnheiten nicht mehr habe. Das heißt, für mich gibt es kein mehr zum Metzger, gell? Und mir und mein Papa Leberkäse einmal holen. Für mich gibt es auch kein Schnitzel mehr, für mich gibt es keinen Käsekreiner mehr. Für mich gibt es keine Tradition mehr. Das heißt, ich habe mich bewusst gegen Österreich entschieden. Das habe ich aber nie für
und
mich.
Und die Veränderung damit brutal viel größer gemacht, als es eigentlich genau sein müsste, oder?
Genau. Aber das kommt in dem Moment zuvor. Jeder sagt immer, es ist kein Verzicht. Natürlich ist es ein Verzicht gewesen vor 5 Jahren. Diese Sachen hat es in der Form ja auch nicht geben. Ja. So ehrlich muss man sein, also dass wer hergeht und sagt, er will jetzt bewusst österreichische Klassiker nachmachen. Wir sind 8 Millionen Leute, das ist eine Nische. Es kommt zwar die ganze Welt zu uns und will Schnitzel essen und einen Kaiserschmarrn essen und ein Leberkässemmel essen, aber man denkt nicht so weit, dass man eigentlich eine Variante weiter auch noch pflanzlich machen konnte. Und das war dann der Gedanke, der für mich ausschlaggebend war, nämlich genauso weiter zu essen. Diese Hausmannskost, die ich gewohnt bin, von daheim, von meiner Mama, aber auch die Gebräuche, die ich gehabt zu meinem Metzger gehen und halt auch ins Wirtshaus gehen und so dieses in Wien zu einem Landmann gehen und dort, ich hab's damals eh gesagt, wie ich euch gehabt habe, das war so mein Traum. Also jedes Mal, wenn ich hergehe, ich habe mir heute ein kurzes Reel gemacht, ich glaube, ich streue das ganze Gesicht einfach, weil das halt die Spitze des Eisbergs ist, oder?
Wir sind angekommen.
Ja, es ist so. Für mich, wenn mich wer gefragt hat, wo willst du hin vor 5 Jahren, ich will zum Landmann. Das war so ein Satz, wo jeder gesagt hat, genau, du kommst ins Landmann. Genau, schau mal, dass du irgendwas zusammenbringst. Und heute sitze ich mit euch da und wir essen dann einen pflanzlichen Leberkäse. Also für mich ja, so ein Moment, wo ich immer so, wenn ich schlecht aufgelegt bin, denke ich an das oder gehe da vorbei und dann sage ich, ja, du, ganz ehrlich, egal was ist, das ist der Antrieb gewesen, oder? Und darum bedeutet mir das auch extrem viel, weil es im Endeffekt, und ich muss auch sagen, der Leberkäse hat es am Anfang 300 Kilo gegeben und die waren rein für mich, weil ich gewusst habe, ohne Scherz.
Ja, ja. Viele Innovationen entstehen ja so, weil man den eigenen
Bedarf
deckt.
Genau, genau. Ich habe mir gedacht, wenn es keinen interessiert, ich habe genug einmal für die nächsten Jahre.
Mal versorgt.
Ja, aber das war wirklich der Grundgedanke. Also dieses, ich will das eigentlich haben, weil mir ist ganz wichtig und ich will nicht verzichten. Und um das ist es gegangen. Und da geht es nicht um gut oder schlecht, Alternative oder nicht Alternative, sondern es gibt halt eine tierische Variante und es gibt halt auch eine pflanzliche. Also ich sehe da an sich keinen Widerspruch. Und vegane Hausmannskost, unser Hausmannskost war schon immer vegan. Wir reden irgendwie von Krautfleckerl, wir reden von einem Apfelstrudel.
Genau, wir probieren, heute noch nie Gemüse gegessen drum, oder irgendwelche nicht fleischigen
Sachen. Ja, deswegen für mich ist das an sich nicht der Widerspruch, dass ich jetzt Fleischprodukte auch aus Pflanzen herstelle, weil im Endeffekt, wo ist der Widerspruch? Ein Schwein rennt jetzt auch nicht als Schinken umeinander, sondern ein Schwein am Feld ist ein Schwein, was ja nicht am Feld ist, sondern woanders. Aber das wird ja auch erst zum Schinken, deswegen weiß ich nicht, warum nicht eine Pflanze auch zum Schnitzel und dann isst man halt Schnitzel. Also für mich kein Widerspruch an sich.
Und es steht weder in der Bibel noch in unserer Verfassung, dass ein Leberkäse aus tierischen Produkten sein muss oder eine Wurst zum Beispiel. Jemand, von dem ich vor sehr vielen Jahren sehr viel gelernt habe zu dem Thema, was du gerade beschrieben hast, dass du mit dem Landmann zum Beispiel so in der Breite ja letzten Endes ankommst, ein sehr klassischer Traditionsbetrieb, der dich jetzt featured. Jemand, der das schon sehr früh gemacht hat, ist der Karl Schillinger, der Gründer von der Swing Kitchen, der davor ein Gasthaus in Großmogeln in Niederösterreich hatte. Und ich war bei dem einmal draußen und der hat eine ganz klassische Wirtshauskarte gehabt, die komplett pflanzlich war. Und die war nachgebaut, die klassische Hausmannskost von, weiß ich nicht, Schnitzel, war alles, was du auf einer Landwirtshauskarte erwartest, aber alles pflanzlich quasi mit sehr viel Sensorik nachgebaut. Weil er gesagt hat, genau das, was du gerade beschrieben hast, er hat seine Ernährung umgestellt, das wollte er dann auch in seinem Betrieb, aber er wollte niemanden überfordern, eine doppelte Veränderung zu machen und auf was zu verzichten, sondern der hat ja dort die Gäste aus seinem Ort, wenn er denen sagt, bei mir gibt es jetzt nur mehr Veganes, wird er die verlieren und sein Geschäft zusperren. Und er macht quasi die Alternative, aber in der bekannten Form. Und es hat offensichtlich jahrelang wahnsinnig gut funktioniert. Das finde ich interessant.
Wir auch merken bei uns in den Lokalen, wenn wir vegane Speisen anbieten, die Leute wollen nicht nur einen Salat essen, die Leute wollen nicht nur irgendwelche Bohnen und Linsen essen, die wollen nicht nur gesund sich ernähren, sondern die wollen ja mal auch gescheit was genießen oder eben ein Schnitzel haben oder eben ein Leberkäse oder Würstel.
Und die Zeit ist vorbei, dass ich als pflanzlicher mich Ernährer nur die Beilagen essen darf.
Oder
das ist ja ein bisschen der
Knackpunkt
von denen, die tierische Produkte essen und die dann oft so beleidigt sind, wenn Wurst, Leberkäse, Schnitzel, Händel, Fisch auch pflanzlich angeboten werden. Weil ich glaube, sie glauben, man nimmt ihnen was weg irgendwie, was überhaupt nicht der Fall ist. Aber ich möchte, wenn ich mich pflanzlich ernähre, auch das volle Programm auswählen können, oder? In der Breite.
Und halt auch das Qualitätsspektrum. Ich habe nur ein bisschen so den Eindruck, bei vegan ist vegan oder nicht vegan. Und dieses Qualitätsverständnis, wie man es halt im Fleischbereich hat, hat man noch nicht. Das heißt, das jedes Mal, wenn ich hergehe und sage, wir produzieren frisch, wir verwenden Erbse, wir verwenden rote Rüben, Zwiebel, Kaffee, Erdäpfel, dann sind das, wir machen es von Hand. Handgeschlagener pflanzlicher Leberkäse von einem Metzger. Dann ist jeder immer so, wow, was, das gibt's? Weil das Qualitätsverständnis auch noch nicht da ist. Das muss aufgebaut werden. Und da sind wir natürlich in Anführungszeichen irgendwo halt auch weiter Weg. Deswegen auch der Preis, über den wir immer argumentieren müssen, weil ich kann so nicht produzieren und dann billigst sein. Das funktioniert nicht, wenn du Rohstoffe aus einer klar strukturierten Landwirtschaft nehmen willst, Handwerksbetriebe, die klar sind, verwenden, mit denen zusammenarbeiten
auch
willst.
Fleisch in einer sehr hohen Qualität ist sehr teuer.
Genau, aber da gibt es dieses Verständnis schon, dass Tierwohl, Bio...
zumindest theoretisch gibt es
Theoretisch gibt es, aber im Veganen gibt es das eben noch nicht und da bist halt immer, es ist so lustig, wenn du zu mir sagst, du bist so eine Pionierin. Da muss ich immer so denken, wie das heißt eigentlich, du bist kurz vorm Schafott, weil du eigentlich der Erste bist. Und das ist dann auch immer der Erste, der halt, das geht nicht. Und ja, am Anfang geht es auch nicht. Und dann geht es irgendwann und Jahre später ist es ganz normal und sicher auch zu einem anderen Preis erhältlich. Aber jetzt ist man halt einmal nur am Anfang. Und das ist so, dieses Ding, genau, das ist eine Aufbauarbeit. Und da brauchst du gute Partner, die die gleichen Werte haben. Und eine Sache möchte ich bitte noch ergänzen, weil du hast zuerst gesagt, wo wir uns kennengelernt haben, ursprünglich, und das hat mich so bestätigt in der Wahl, mit euch zusammenzuarbeiten. Ich habe deinen Papa kennengelernt, weil wir beide bei der Kinderwoche, also Umwelt- und Klimawoche ist das, vom Ministerium. Und ihr habt dort Vorträge gehalten. Was total lustig ist, weil da engagiert man sich eigentlich als Unternehmen. und bringt Kindern eigentlich bei, was besteht, wie wird's gemacht. Einfach, dass man auch ein Bewusstsein für gute Lebensmittel sorgt. Und lustig war, ihr habt dort einen Workshop gehalten und ich halt auch. Ich habe mit einer Schnitzel im Rohstoffe, mit dem Schnitzel, wie wird's zusammengebaut, gemacht und ihr habt ja mit einer, glaube ich, irgendwelche Kuchen gemacht, aber ganz lieb. Und ich habe deinen Papa gesehen und habe mir gedacht, diese Chance nutze ich und bin direkt zu einem hingesaust. Und habe am Handy, das ist witzig, meine Schwester hat die Kinder im Hintergrund, ich habe mein Produktportfolio und es war Ganselzeit und ich habe das Gansel gehabt. Und wir kommen zufällig auf euer Gansel ohne Gansel zum Sprechen und dein Papa zeige ich halt das Foto. Und ja, na, da musste ich, da hat er meine Nummer kurz eingespeichert und dann bin ich eben angerufen worden von euch. Aber was will ich damit sagen, dass ihr euch einsetzt für das, dass die Menschen ein Gefühl für Lebensmittel, für Herstellung kriegen. Und es war witzig, weil ich war so die Klärmste dort mit der Pflanzerei und ich hab's halt auch gemacht. Das heißt, die Verbindung zwischen uns ist eigentlich dieses Engagement und die Transparenz zum Lebensmittel.
Ja. Uns anzusprechen oder quasi ja. Sagen, hey, hier bin ich mit den Produkten. Ja. Ja, die sind gut und die sind auch wirklich gut. Und eben dieses vegane Gansel, es ist ja wirklich ein Wahnsinn. Die Leute kommen ja wirklich wegen dem dann zu uns. Und das ist ja auch das Thema, was Sie schon vorher gesagt haben, du möchtest ja gemeinsam Gansel essen mit der Familie.
Ja.
Und nicht alle fünf in der Familie essen ein veganes Gansel. Sondern der Papa isst vielleicht ein Freilandgansel.
Ja.
Und die Mutter möchte ein normales Gansel haben. Und die Tochter möchte oder der Sohn möchte ein veganes Gansel haben. Ja. Und was macht man dann? Wo geht man hin? Und dann so kann man wenigstens gemeinsam essen und nicht einer isst dann die Beilage oder der andere isst halt gar nichts.
Ja.
Oder sagt, wir gehen heuer einfach nicht ganz essen, sondern ihr geht halt für sich irgendwann mit Freunden. Und das haben wir total oft. Total viele Freunde und Familien, die sagen, endlich können wir gemeinsam mit etwas essen gehen und eben solche Traditionen feiern, so österreichische Traditionen wie Gansl essen zum Beispiel. Das macht man einmal, zweimal im Jahr, ja, wenn man Glück hat. Aber eben gemeinsam. Ja.
Das ist etwas interessant, dass du das ansprichst. Ich war vor sehr langer Zeit bei McDonald's und wir haben immer wieder vegetarische Angebote entwickelt. Es war unterschiedlicher Natur. Und oft einmal kam dann bei der internen Diskussion das Thema, dass die vegetarischen Produkte, das waren manchmal ein Burger, manchmal mehrere, viel zu wenig Drehung haben im Vergleich zu dem Standardportfolio, logischerweise. Und dann mussten sie immer wieder mal raus. Und ich habe dann gesagt, ich verstehe sozusagen, betriebswirtschaftlich musst du schauen, was kannst du auf eine Karte geben, wie viele unterschiedliche Produkte gehen in einer Küche. Aber das, was du gerade gesagt hast, das war die Zeit, wo das sehr stark erst im Wachsen war. Wenn einer nicht mehr kommt, weil er bei uns nichts kriegt, seine 10 Freunde kommen auch nicht mehr, weil die mit ihm dann wohin Mittagessen gehen. Oder seine 10 Arbeitskollegen, die mit ihm normal Mittagessen gehen, suchen die dann ein Lokal, wo der eine was Vegetarisches oder Veganes kriegt und die 9 anderen irgendwas essen.
Genau.
Und allein aus betriebswirtschaftlichen Überlegungen muss ich sagen, selbst wenn ich es vielleicht nicht verstehe als Betreiber, würde ich spätestens dann anfangen, darüber nachzudenken, in dem Bereich was anzubieten. Wie stark oder was macht das aus bei euch? Jetzt das Gansel vielleicht im Bootshaus oder hier der Leberkäse und merkst du, dass das sehr stark wächst, dadurch, dass die Leute es bei euch ausprobieren können?
Naja, was stark wächst, sind die Nachfrage eben nach Hafermilch und Sojamilch und Milchalternativen. Da sind wir schon, das ist eine hohe Nachfrage. Und dann vegane Speisen, einerseits, weil sie natürlich vegan sind, also wenn es ein leichter Sommersalat ist im Sommer eben, ist es immer gut gefragt, das Mittagsmenü. Wir haben auch immer 2 Mittagsmenüs, einmal vegan, einmal mit Fleisch oder mit Fisch. Und das hält sich ungefähr die Waage, lustigerweise, weil man eben auch zum Mittag im Sommer gern was Leichteres isst zum Beispiel. Die das vegane Gansel sind 7-8%, was dann schon, also es ist nicht ohne, oder? Also wir bestellen schon gar nicht so wenig.
Mhm.
Und dann, wenn jeder 10. quasi ein veganes Gansel isst und die Hälfte ist bei uns ein Freilandgansel, die andere Hälfte ist ein ungarisches Gansel oder polnisches Gansel, je nachdem, wo wir es herbekommen, aber keine Mastgänse immer. Und dann der 10. ist eben das vegane Gansel.
Ja.
Und das ist eigentlich ein guter Schnitt. Und wie du sagst, es ist jetzt nicht die Mehrheit. Ja, aber es ist vor allem im Bootshaus eine hohe Nachfrage und Kaffeehaus eben auch. Ja, also wenn man da was Veganes bekommt, du brauchst irgendwas auf der Karte, weil sonst nimmt man sich eben die Chance, dass man allen was anbieten kann. Und der, der es mal probieren möchte, hat auch Freude damit. Es muss auch gut schmecken. Ja.
Und ich glaube, man muss dazu sagen, im Bootshaus habt ihr jetzt Tacos mit unserem Geschnetzelten und ihr habt die Hähnerkeulen, also momentan die Hühnerkeulen, die Grillhändelkeulen habt ihr.
Ja.
Genau, die 2 Sachen hast du.
Und die Tacos, muss ich sagen, das tut mir ein bisschen weh, weil da muss ich als Geschäftsmann ehrlich sagen, die sind nicht gut kalkuliert.
Ja. Okay, ein kurzer Beef-Income.
Da kriegst du noch Geld. Was für dein Geld. Ja. aber die gehen so gut. Ja. Und ich denke mir, ich freue mich und ich weine jedes Mal. Ich denke mir, bestellst doch lieber eine Portion Pommes. Ja. aber die kommen super an. Und ich habe auch gesagt, also wir haben auch absichtlich keine, wir wollten eigentlich 2 Tacos machen, einmal mit Fleisch und einmal vegan. Und haben wir die probiert und haben gesagt, ganz ehrlich, wir brauchen keine mit Fleisch.
Ja.
es reicht 100%. Die sind so gut, die haben uns so überzeugt. Mhm. Wir geben nur die Veganer-Karte und kommt super an. Also das zeigt auch, wie viel Potenzial eigentlich drin ist. Und die sind toll gewürzt und das ist super. Mhm.
Nadine, sag einmal ganz, oder beschreib einmal ganz kurz ein bisschen, wie schaut dein Portfolio aus? Also was alles gibt es bei dir pflanzlich gemacht und in welchen Kategorien von Lokalen? Wir haben ja schon über den Würstelstand gesprochen am Anfang, jetzt sitzen wir im Café Landmann, das ist ja viel Luft dazwischen für auch noch andere Lokale. Wo bist du vertreten und wie unterscheiden sich diese Vertriebspartner jetzt für dich, wo du sagst, wie schwer ist es, wo reinzukommen? Kann man das in Kategorien denken? Wie reagieren dann dort auch die Gäste? Wie sozusagen ist der Alltag mit deinem Portfolio?
Also ich bin jedes Mal selber überrascht, wenn ich meine Listen wieder durchschaue. Also in Summe haben wir jetzt 113 unterschiedliche Produkte angelegt.
Wow.
Also das muss ich gleich mal sagen, mein Produzent leidet auch jetzt mal.
Der Flucht
war nicht bestöhlt.
Ich habe gedacht, er macht einen Leberkäse und einen Würstchen.
Genau,
und jetzt
sowas
ist es 113.
Sowas in die Richtung. Mittlerweile auf 3 Produzenten verteilt, das muss man auch dazu sagen. Aber wir sind einerseits klassisch in der Gastronomie. Das heißt, das sind typischerweise frisch produzierte, aber TK-gelieferte Produkte. Dann sind wir andererseits im Handel. Das heißt, du kriegst uns beim Aran, du kriegst uns beim Gurkel, du kriegst uns beim Alfi. Das heißt, das sind klassische Endproduktverpackungen, ist aber auch tiefgefroren, damit wir frisch produzieren können. Und dann haben wir unseren Online-Shop, das heißt, der direkte Vermarktung. Und die direkte Vermarktung sind frische Produkte, die auch, wenn es bis Sonntag am Abend bestellt werden, wird es am Montag produziert, heute in der Nacht wird es geliefert, morgen wird es verschickt. Also kürzer wie 48 Stunden geht es nicht mehr in der Produktion.
Du produzierst on-demand.
Ich produziere on-demand. Okay. Das heißt, der Ferdinand muss wirklich ehrliche 7 Tage oder 5 Tage, je nachdem, warten auf die Produkte, weil, wie gesagt, wir kein Lager haben. Es ist nicht die Philosophie, dass ich was auf Lager lege und es einfach abrufe, sondern es wird wirklich produziert, was braucht wird. Das ist einmal das Erste. Und was decken wir an Portfolio ab? Angefangen mit dem Leberkäse, also was für mich, wie gesagt, persönlich als Nadine das absolut wichtigste Überlebensprodukt als Veganerin war. Und über dem sind wir dann Richtung Fleischlaberl gegangen, dann sind wir Richtung Käsegreiner, dann waren es irgendwann, weil Sommer war, Ripperl. Mittlerweile sind wir Richtung Fisch, wir haben jetzt den ersten Steckerlfisch. Ist auch mit Abstand das komplexeste Produkt, weil es genauso wie das Gansl eine Haut hat, die wir eigens entwickelt haben. Das heißt, du hast echt so geile Knusperhaut. Du hast aber beim Steckerlfisch jetzt auch ein Auge aus Pfefferkern. Er wird händisch auf diesen Stecken geformt. Also das sind 21 Arbeitsschritte. Also mein Produzent, glaube ich, hat Albträume von dem Produkt.
Er flucht.
Aber er ist genauso, ich rufe mal voller Euphorie. Ich war im Usus, es hat einen Steckenfisch gegeben und ich habe keinen gekriegt. Wie schaut's aus? Machen wir einen Steckenfisch? Und er, ja, naiv. Ja. Im ersten Moment ist Naivität und Leidenschaft fürs Entwickeln. Und ich glaube, einen Monat später oder zwei ruft er mich an und sagt, das lässt sich nicht kalkulieren. Das ist viel zu teuer, das ist viel zu lang. Beispielsweise, wir machen 6 Fische pro Stunde, müsst ihr euch vorstellen. Da sind 2 Leute beschäftigt. Das ist so aktuell, wie wir es machen. 21 Schritte, so ein Fisch kostet dann 12,50. Das musst du natürlich erklären. Aber wenn du dir anschaust, wie der Prozess funktioniert, musst du eigentlich sagen, dass es überhaupt möglich ist, das zu machen. Aber das ist immer so die Prämisse an dem. Aber, wie gesagt, du brauchst immer was Neues, du brauchst immer State of the Art. Wir schauen halt immer auch beim Gansl, da haben wir einen Knochenersatz aus Buche, aus österreichischer Buche, da arbeiten mit meiner Manufaktur, die uns das Holz presst, damit es diese Knochenform vom Tier hat. Dann wird das auf dem Knochen geformt, dann kommt die Haut drüber und dann wird es mariniert. Also echt ein richtig cooles Produkt. Mhm. Und das Gansl war bis zum Steckenfisch sicher das Komplizierteste. Jetzt ist abgelöst.
Also kompliziert übertroffen.
Jetzt.
Da muss ich kurz einwerfen, weil das ist ja das Tolle an den Produkten von dir. Die schauen halt wirklich aus wie das Original, dem sie das ja abbilden sollen. Und da sind wir wieder beim Thema, das Auge isst ja mit.
Also Akzeptanzfrage, oder?
Genau, ja. Und ich verstehe das ja auch. Ich bin ja auch Teilzeit-Veganer, wenn es mich interessiert. Und ich verzichte auch ganz gerne. Und wir haben ein ähnliches Produkt. Wir haben ja bei uns selber im Portfolio Torten für Menschen mit Schluckbeschwerden. Und da haben wir auch so ein Thema der Akzeptanz, weil das ist lustigerweise sehr ähnlich. Menschen mit Schluckbeschwerden, das können sein Schlaganfälle oder Krebserkrankungen oder Altersschwäche, die kriegen dann eine Art Breinahrung. Und das ist halt so, wie man sich das vorstellt. Das sind Pürees und Silikonformen und das ist alles unanschaulich. Und wir haben gesagt, hey, interessant, wir könnten ja mal wirklich Torten, die ausschauen wie echte Torten, mit Schichten, mit Dekoration, aber in dieser Konsistenz backen, produzieren, damit man eben gemeinsam was essen kann, ja, eine Torte anstellen kann, Geburtstag feiern kann und all diese Dinge und dann alle am Tisch dasselbe Produkt essen, weil das dann natürlich auch gut schmecken. Und wenn jemand neben mir einen Brei löffelt, ist es halt nicht dasselbe, wenn ich die Sachertorte esse. Mhm. Und ebenso wie bei dir. Wenn ich dann vor mir irgendwelche Bowls habe und Cremen und Hülsenfrüchte und was auch immer und eben Vogelfutter unter Anführungszeichen gesagt, ja, oder eben nur Beilagen, dann ist es halt nicht dasselbe, wie wenn der vor mir genüsslicher Gansler vom Knochen nagt. Aber so mit dem Produkt, ja, habe ich genau das Gefühl, ich kann es genauso runternagen. Ich habe Haut, ich habe Knusperl, ich habe einen Knochen, der anbrennt ein bisschen und hart wird. Ja. Also das sind all diese Sachen und sensorisch, optisch, das ist alles ein Gesamtkunstwerk in dem Versuch.
Und man hat das gleiche Erlebnis wie der andere oder
genau.
Die andere, oder?
Und du teilst eben, und Essen ist ja im Endeffekt ein Genuss. Ja. Ja. Also viele, wir essen ja alle nicht nur zur Nahrungsaufnahme und zur Energieversorgung, ja, sondern wir wollen ja auch genießen allesamt und wir wollen ja auch Spaß haben und spielen und mit den Händen angreifen. Und das ist das Tolle an den Produkten von dir, dass du das eben genau den Gästen ermöglicht.
Nadine hat der Ferdinand gesagt, der ist Teilzeit-Veganer, was ich interessant finde. Aber ich weiß, was du meinst und ich glaube, das ist eine interessante Gruppe, weil das eine wachsende Gruppe letzten Endes ist, weil die 100% Pflanzen, sich pflanzlich Ernährenden sind, wahrscheinlich bleibt immer eine relativ kleine Gruppe oder sehr lange noch. Wie beurteilst du das oder wie ist das bei deinen Kunden jetzt sozusagen privat und über die Gastro oder über halt Vertriebspartner? Wie viele konvertieren da komplett? Und wie hoch ist der Anteil von denen, die so wie ich wahnsinnig viel Fleischersatz aus Interesse ausprobieren oder eben auch Leberkässemmel, aber nicht immer das Fleisch essen wollen? Wie teilt sich das auf? Kannst du das einschätzen?
Also es ist total spannend, weil du sagst, die Gruppe der Veganer bleibt relativ gleich. Ich meine, ich glaube, wir wissen...
Klein. Aber im Verhältnis klein zur Gesamtheit.
Also wir haben seit jetzt, ich meine, ich lebe jetzt selber seit 5, 6 Jahren, vegan und wir sind in der EU Vorreiter, was jetzt den Vegananteil betrifft. Das ist in Österreich. Das heißt, angefangen haben wir, da waren wir 1%, jetzt sind wir zwischen 3 und 5 und zählen mit Deutschland zu den stärksten Ländern innerhalb der EU. Das muss uns, glaube ich, mal klar sein. Das wird schon immer mehr, auch der vegetarische Anteil, aber auch diese 50%, die sie selber als Flexitarier bezeichnen. Inwiefern da jetzt eine Konvertierung stattfindet, finde ich eher spannend an den Zahlen. Ich habe vor ein paar Tagen mit einem Fleischerverband geredet, wo mir die Info gegeben worden ist, der Fleischkonsum, so hart es ist, steigt, aber es steigt der Hühneranteil. Und das ist der nächste spannende Teil, weil ich als vegan lebender Mensch freue mich über diese Information, weil das ist die Einstiegssituation für einen Vegetarier.
Ja.
Also man muss jetzt mal hergehen und sagen, da passiert wahnsinnig viel. Auch von den Essgewohnungen, was ist ich noch, was ist weniger Vieh, was ist weniger Tier, was sind die letzten Tiere, in Anführungszeichen, die ich esse, bevor ich wechselt. Das ist der Fleischindustrie jetzt nicht bewusst gewesen, aber ich habe das dann so ein bisschen im Scherz gesagt, war weniger Scherz für sie, für mich schon. Aber von dem her, und ich weiß jetzt nicht, ob bei uns wer konvertiert. Ich habe so den Eindruck, gerade Weihnachten ist, wie gesagt, dieses Gansl ist der Top-Seller über alle Kanäle drüber. Und witzig ist, dass da zusätzlich, weil online musst im Online-Shop stehen, ältere, also Omas anrufen und sagen, du, mein Enkel kommt zu Weihnachten und ich brauche da irgendwas, kann ich es abholen? Ich kann mich nicht mit der Kreditkarte zahlen, ich möchte es gern. Also wurscht, was es ist, aber das eigentlich... Das ist total, also darum sage ich, witzig ist, die kommen da zum ersten Mal in Berührung und jetzt haben wir es das dritte Jahr und jetzt rufen schon an, die sagen, oder schreiben, jetzt haben wir schon das dritte Jahr, jetzt können wir schon zubereiten, jetzt ist so die ganze Familie, jetzt nehmen wir schon das Doppelte, weil wir es dann im Februar nochmal essen wollen. Also ob die konvertieren, weiß ich nicht, aber einer macht, einer schmeckt es und sie essen es öfter und sie integrieren es mehr in den Alltag. Und das ist ja so die Wahrnehmung, die ich halt sehe, dass man immer mehr Leute haben, wo ich halt auch sehe, dass man im Online-Shop wiederverkaufen, was für mich eigentlich ein gutes Zeichen ist. Und auch, dass, wie jetzt der Ferdinand Landmann das anfängt mit einem Gansl, dann ein Leberkäse dazu, dann die Tacos, tut mir zwar leid für die Kalkulation, aber ich freue mich jedes Mal, wenn es so schnell wieder ein Hauptstück
ist. Das Produkt ja wirklich gut ist und dass du vorher gesagt hast, du möchtest ja wirklich mit Zutaten arbeiten, die das Geld auch wert sind, ja. Und mir ist auch immer auch 100-mal lieber, ich kriege von dir gescheites Produkt.
Ja.
Das kann ich dann genauso mit gutem Gewissen weitergeben, als du fängst irgendwann an zu sparen und sagst, hey, okay, wir reduzieren ein bisschen was. Und dann kostet es halt Geld. Aber für gutes Fleisch gibt mir auch gerne Geld aus. Also von dem her, ich gebe auch gerne für gute Nudeln doppelt so viel aus wie für die billigen. Also das ist ja alles gut.
Stichwort Qualität, Martina. Ja. Weil du gesagt hast, du hast 3 Produzenten. Sag mal kurz, wie wichtig ist bei dir lokales Sourcing und lokale Partner und auch in Kombination mit Qualität? Also wie gehst du die Produktion an und wer sind deine Partner, die deine Produkte produzieren?
Also mittlerweile haben wir einen Metzger, zwei Feinkostpartner, die sind jetzt der Staudinger klassischerweise, den kennt man vom Holzofen Leberkäse, der hat bei Großmengen produziert, der in Leberkäse. Parallel haben wir einen Hiel, der ist sogar ein Bioproduzent, das heißt, viele Produkte kaufe ich sogar in Bioqualität ein, verkaufe es aber als konventionell, weil ich mir die ganze Zertifizierung eigentlich ersparen möchte, muss ich auch fairerweise dazu sagen.
Wie viele aus der Landwirtschaft das so sagen? Ja?
Das ist total eine harte Sache und der Rest wird auch von einem Feinkostpartner produziert. Das heißt, ein Thema ist, wir haben am Anfang, gerade beim Leberkäse, das war so dieses 100% Produkt, wo man alles, wo ich versucht habe, alles richtig um mit Birgen und Brechen umzubringen. Das heißt, da habe ich jeden Landwirten kennt, habe wirklich bis ins Kleinste das Oberlösen kennen. Dann bin ich draufgekommen, ich habe einen zweiten Produzenten in Niederösterreich, auf einmal funktionieren die Bauern in Oberösterreich nicht mehr. Dann bin ich draufgekommen, dass wir so ein kleiner Kunde sind für die, dass jeder andere vorher kommt und wenn er verfügbarkeitsproblematisch kriegst, ich nicht mehr. Das heißt, wir sind wirklich teilweise, und so halten schon sagen, im Metro oder im Billa oder im Spar gestanden, und haben dort rote Ruhren gekauft. Was ein Wahnsinn war auch in der Kalkulation, weil du kaufst ja da nicht 10 oder nicht 1 Kilo, sondern du kaufst ja 20, 30 Kilo. Das heißt, das funktioniert mit der Abhängigkeit zum einzelnen österreichischen Landwirten geht es nicht. Das heißt, wir versuchen Kooperativen zu finden, wo wir jahrelang einkaufen, die aber schon mit den Produzenten teilweise zusammenarbeiten. Mhm. Das heißt, meine Produzenten haben klassisch einen Vertrag, den unterschreibst, da steht drin, was die Einkaufsbedingungen sind, da steht immer Österreich first, aber man muss so ehrlich sein, Österreich first und dann die Länder um Österreich um, okay, wenn eine Verfügbarkeitsproblematik da ist, mhm, weil zum Beispiel die Erbse, die ihr im Leberkäse habt, gibt es gar nicht, nein, es gibt es nicht in Österreich, also es ist nicht möglich, es gibt nur die grüne Erbse, wir brauchen aber die gelbe Schälerbse, die gibt es nur in Frankreich, auch die Verarbeitung wäre nur in Deutschland und nicht in Österreich möglich. Also es macht auch keinen Sinn, in Österreich anzubauen und dann bringe ich es in die Verarbeitung nach Frankreich oder nach Deutschland, also es macht keinen Sinn, deswegen ist Regionalität bei Rohstoffen, da muss man in Anführungszeichen überregional zumindest angrenzende Länder und Frankreich hat von den Anforderungen, brauche ich jetzt nicht diskutieren und es gibt keine Alternative. Also von dem her, man ist ja irgendwo in einer Situation der Alternativenlosigkeit noch immer. Weil wenn ich heute, und ich weiß am Anfang, ich habe mit der RWA zusammenarbeiten wollen, damit wir Erbsen in Österreich anbauen.
Also Raiffeisen, also aus der Raiffeisen-Gruppe betrieben.
Genau, wo man versucht, dass man eigentlich Landwirte dazu bringt, dieses anbauen. Dann hätte ich derjenige sein müssen.
Das wäre bei dir eigentlich interessant.
Genau, oder? Aber ich wäre der gewesen, wie ich vorher bei Donau so gearbeitet, wo ich schon kennt habe, dass du Kreisläufe aufbaust, wie es anbaut wird, wie es verarbeitet wird. Aber ich kann das nicht stemmen als Unternehmerin. Ja, ich schaffe
Partner,
das nicht.
Das
genau.
Und also wenn einen Bauern macht.
Genau, wo mir Bauern auch oft dann sagt, ich möchte gern, wie geht's? Also das ist nicht, da bin ich die falsche Ansprechstelle.
Da brauchst du auch Verband, eine Organisation.
Genau. Und den gibt es in dem Bereich teilweise noch nicht. Es gibt zwar ein Soja, es gibt es aber jetzt, wenn man von
vielleicht
Leguminosen...
Vielleicht hört ja jemand von der Landwirtschaftskammer oder von Raiffeisen zu, der sich dann inspirieren lässt davon.
Da bin ich wirklich. Das ist sehr schön, wenn das so wäre. Aber Donausoja geht jetzt Richtung Multicrop, soweit ich es verstanden habe. Das heißt, es wird sowieso breiter aufgezogen. Aber das braucht es, damit man auch das Wissen über den Anbau der Verarbeitung im Land aufbaut.
Ah ja, wir werden gerade gefragt, jetzt kommt dann gleich der Gustl.
Hätten wir den Gustl 3 oder 4-mal für unsere nette Kamera?
4-mal, oder? Nach 14, wenn das geht?
4-mal.
Ja, danke. Super. Perfekt, vielen Dank.
Ich hoffe, das beantwortet jetzt die Frage.
Absolut.
Also
absolut.
Ja, es gibt ein starkes Qualitätsverständnis, aber durch, ich sage einmal, Corona, so ehrlich muss man sein, wo Verfügbarkeitsthematiken auf einmal waren, dann das andere der Ukraine-Krieg, wo 10% Inflation dazu gekommen ist. Es hat sich vieles geändert und es ist in Österreich nicht alles möglich, so ehrlich muss ich sein. Und es wird auch nicht gefördert von der Politik. Es wäre etwas anders, wenn ich sage, ich habe Förderstrukturen, die da mehr dahinter sind, dass in der Landwirtschaft eine Veränderung stattfindet, auch in der Produktion. Das ist nicht der Fall. Jeden Metzger, und ich habe jetzt schon 6 Metzger gehabt, habe ich einschulen müssen. Mhm. Das heißt, das ist 1,5 Jahre Einschulungszeit für mich, damit ich auf die Produktqualität komme.
Die du brauchst.
Und um das geht's. Da ist das Thema. Irgendwo bräuchte es da Unterstützung im pflanzlichen Bereich, wenn ich mir das als Kernkompetenz nach Österreich holen will.
Und es wäre ja eine schöne Diversifizierungsstrategie für die Landwirtschaft, wenn man sagt, jetzt ist Milch und Fleisch ohnehin, denn da weiß halt letzter Schluss in den Mengen, wie es bisher war, würde gerade die Förderperiode der EU für die gemeinsame Agrarpolitik ja beginnen, in 2 Jahren, glaube ich, neu, wäre ein schöner Zeitpunkt. Also vielleicht hört uns jetzt jemand zu. Zum Abschluss eine Frage an euch beide, ein bisschen so eine Einschätzung. Ich habe jetzt auffällig oft in den letzten Wochen Berichterstattung gelesen, immer so ein bisschen mit einer Häme verbunden, dass die Zahlen bei den pflanzlichen Produkten ein bisschen stagnieren, auf dem Niveau, das sehr klein ist ohnehin. Und gleichzeitig eben auch, das kann man überall nachlesen, die AMA Marketing hat da relativ valide Zahlen, dass der Fleischkonsum, also der Fleischverkauf steigt.
Steigt, ja.
Jetzt muss man sagen, der Fleischverkauf steigt nicht, weil die Leute wieder, weil mehr Leute Fleisch essen, sondern weil dieser Proteinhype das Fleisch unglaublich antreibt. Also es gibt ja immer eine Erklärung für jede Entwicklung. Und es ist eine Entwicklung aus meiner Sicht, das ist vielleicht auch das Stichwort. Wie seht ihr das? Es ist ja kein Trend, oder? Sondern es ist eine Entwicklung, die vor einiger Zeit begonnen hat und jetzt einfach vielleicht klein, aber stetig wächst. Und wie lang braucht es noch, bis man sagt, pflanzliche Alternativen, so wie fleischliche, sind normal? Weil du hast vorher zum Beispiel auch gesagt, und das hört man relativ oft, weil uns auch die Worte, finde ich, noch ein bisschen fehlen. Wir haben den normalen, oder ich habe nicht den normalen Leberkäse, aber man isst das normale oder die pflanzliche Sache. Und damit stellt man es immer noch so ein bisschen auf einen Sockel der Nische quasi. Ja. Also eure Einschätzung, wie seht ihr das Thema Anteil von pflanzlichen Angeboten in der Gastro und du insgesamt? Und wie lang braucht es noch, bis wir sagen, beides ist normal?
Also ich habe von Anfang an mal gesagt, wir folgen ja keine Trends als Minna Kaffeehaus, sondern wir gehen aber mit der Zeit, wir werden nicht veraltet. Und mit der Zeit gehen heißt eben, sich auch umzustellen. Und das vegane Angebot ist mittlerweile normal geworden. Also ich kenne eigentlich kein repräsentatives Restaurant in Wien, das nicht eine vegane Sparte in der Karte hat. Ja, natürlich immer ein bisschen separat, so wie der Salat und die Suppen separat sind, aber es ist immer dabei. Und die Wiener Küche bietet ja auch von Natur aus vegane und vegetarische Produkte. Man vergisst es irgendwie, weil jeder, der nach Wien kommt, muss ein Schnitzel essen, muss ein Gulasch essen und zum Frühstück vielleicht noch die Sacherwürstel. Und das ist irgendwie so das Fleischkonsum ohne Ende. Und ich lasse mir mein Schnitzel auch nicht verbieten. Ich esse auch ganz gern einmal im Monat.
Niemand will ja auch irgendwem das Schnitzel verbieten.
Genau, und das ist ja halt das Thema. Wir bieten es ja zusätzlich an. Wir nehmen das Schnitzel nicht von der Karte und sagen, wir machen jetzt nur noch das vegane Schnitzel. Das ist es ja nicht. Und deswegen verstehe ich auch mal diesen Trubel rundherum nicht und was in diesen Produkten überall drin ist, weil da sind so viele Inhaltsstoffe und wie auch immer. Sollen wir mal zeigen, was im Leberkäse oder in der Salamiwurst alles drin ist, ja? Kann mir auch keiner aussagen. Also von dem her wird's mehr. Also ich glaube, die Akzeptanz wird immer mehr. Die Produkte werden besser, muss man auch sagen. Da wird viel mehr hineingesteckt. Nicht auch, weil einfach die Industrie auch sieht, da ist auch ein Geld vorhanden. Ja, das kann man besser machen. Und ich habe vor sechs Jahren mittlerweile in den USA gelebt, 4 Jahre lang. Und da war gerade Beyond Meat und all diese Dinge ganz, ganz neu. Dann gab es das in jeder Fastfood-Kette. Und das war damals schon dieser erste Kontakt, wo du sagst, hey, cool, mach mal einen Burger und wir machen 10 normale und dann fangst du gleich wieder 10 Fleischburger und 10 Beyond Meat und mal schauen, wie der Unterschied schmeckt überhaupt, wenn wir es niemandem sagen. Und dann weißt du das nicht. Das Produkt ist eigentlich perfekt mittlerweile. Und wenn du das den Gästen anbietest und sagst, du hast eine perfekte Alternative, die geschmacklich hineinpasst, du musst nicht auf nichts verzichten, ja, dann ist das sicher kein Trend, sondern dann ist es quasi willkommene Abwechslung. Und das kann nur besser werden. Ja.
Nadina?
Also ich muss da ein bisschen schmunzeln, weil mir ist der Trend eigentlich vollkommen egal. Also ich mache, was ich mache aus Überzeugung und stehe da einfach als Nadina privat, genauso wie als Nadina, die jeden Tag an dem Thema arbeitet, voll dahinter. Und ich glaube, man kann nur mit einem, ich sage einmal, weg von einem Dogmatismus, das ist das, was ich lerne, weg von einem Wording, das vegan fokussiert, hin zu einem Wording, das mehr Pflanzlichkeit fokussiert. Auch jetzt die Überwindung, und das kommt jetzt vorher auf uns zu, nämlich diese Begriffseinschränkung, wo keiner mehr weiß im Pflanzlichen dann, was er isst, was meine große Angst ist jetzt, dass man dem Ganzen einfach begegnet. Ich begegne dem mit österreichischem Essen, mit der Leidenschaft fürs Schnitzel, für den Käsekreiner, für den Zwiebelrostbraten, für wirklich gute, handgemachte Schmankerl, die man auch in Anführungszeichen, wenn man es falsch nennt, durch eine Beschreibung vielleicht noch kennt und bei uns durch einen Gustl, wie es bei euch, oder durch einen Rainer Kreiner oder durch einen Franzl Kaiserschmarrn. Also wir versuchen alles gibt die Gans bei euch jetzt in dem Fall. Wir versuchen durch wieder mal die beliebtesten österreichischen Begriffe oder Vornamen da ein bisschen eine Lösung zu bieten. Aber dass diese Orientierungslosigkeit, die befürchte ich, auf uns zukommt, auf das ganze pflanzliche Segment, dass man da einfach jetzt Lösungen findet und ob Trend oder nicht, wie gesagt, ich glaube, wenn man machen darf, was einen Spaß macht, dann ist das größte Geschenk und da sehe ich mich wirklich gesegnet, wie meine Mama immer sagt.
Das ist ein schönes Abschlusswort. Ich danke euch beiden sehr für eure Zeit und freue mich, wenn wir jetzt gemeinsam den Gustl ausprobieren. Ja, freut mich auch.
Danke euch beiden und Mahlzeit.